Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das Wort Gottes für die Predigt heute ist ein längerer Abschnitt. Nicht, dass wir nicht schon viel gelesen hätten. Aus dem Buch Hiob. Ich lese aus der Basisbibel das 14. Kapitel. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume geht er auf und welkt dahin. Flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du öffnest deine Augen über einen solchen und ziehst mich vor Gericht mit dir. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde fest bei dir, und du hast ihm ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke weg von ihm, dass er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Denn für einen Baum gibt es Hoffnung. Wird er gefällt, schlägt er wieder aus und seine Triebe hören nicht auf. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Duft des Wassers und treibt Zweige wie ein junger Trieb. Stirbt aber ein Mensch, so liegt er da. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser aus dem See verdunstet und wie ein Strom versickert und vertrocknet, so legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, wachen sie nicht auf und werden nicht geweckt aus ihrem Schlaf. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich gelegt hat, dass du mir eine Frist setzen und meiner gedenkst. Wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder leben? Ich wollte harren alle Tage meines Dienstes, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen und ich würde dir antworten, nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Nun aber zählst du meine Schritte. Wachst du nicht über meine Sünde? Versiegelt ist mein Vergehen in einem Beutel und du hast meine Schuld überstrichen. Lass uns beten. Gott, sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was wir hören und damit dein Wort in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, ich habe auf meinem Schreibtisch eine Blume stehen. Eine ganz vertrocknete Rose. Die ist trotzdem total schön. Aber die krümmelt so ein bisschen vor sich hin. Ist ja abgeschnitten. Und dann welkt die. Das ist die Vergänglichkeit, die mir vor Augen kommt. Nicht, weil ich die Vergänglichkeit so cool finde, sondern weil es heilsam ist. Immer wieder im Blick zu haben, dass nichts ewig bleibt. Auch ich nicht. Hiob erkennt genau das. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume geht er auf und welkt dahin. Ich habe es eingangs schon gesagt. Am Ende des Kirchenjahres schauen wir vor allen Dingen dahin. Auf das, was vergeht. Auf den Tod, auf das Ende. Und schauen auch hinüber in das und auf das wir hoffen, auf das ewige Leben bei Gott. Aber diese Wochen, die bringen die richtig schweren Texte mit. Habt ihr eben gehört. Schafe und Böcke werden geschieden. Und dann gibt es ewige Strafe. Auch Hiob, der sich hier irgendwie gestraft erlebt. Da atmen die Texte von Vergänglichkeit und vom Gericht. Und das Atmen, finde ich, wird regelrecht schwer. Hiob hilft uns da nicht raus, sondern führt uns noch tiefer da rein. Hiob, der erlebt, das Leben zerbricht und Gott lässt es zu. Hiob ist sich sicher, ich habe nichts getan. Ich habe kein Unrecht auf mich geladen. Und trotzdem trifft ihn Leid. Und zwar so richtig existenziell. Also wer Lust darauf hat, das mal nachzulesen, fangt mal an, das Buch Hiob zu lesen. Vorne steht das in den ersten Kapiteln drin. Ihm wird alles genommen. Seine Familie, all sein Hab und Gut. Er war ziemlich wohlhabend. Ein gottesfürchtiger Mann, das er erzählt. Und alles wird ihm genommen. Und Hiob sieht Gott als Verantwortlichen. Und genau das, finde ich, ist das Erstaunliche bei Hiob. Er sieht Gott als den Verantwortlichen für sein Leid Und anstatt sich abzuwenden, bleibt Hiob in Kontakt, bleibt im Gespräch. Das ganze lange Hiob-Buch, das sind echt viele Kapitel, ist er im Gespräch mit seinen Freunden. Die versuchen ihm einzureden, naja, irgendwie, du hast doch am Ende selber Schuld. Prüf noch mal ganz genau in deinem Leben, du hast sicher irgendwas falsch gemacht, warum Gott dich so straft. Aber Hiob ist klar, ich habe nichts getan. Und so klagt Hiob, geht mit Gott ins Gericht, wie man so sagt. Hiob widerspricht Gott und fordert ein und bleibt dran. Ich finde, das ist seine große Stärke. Resilienz, würde man heute sagen. Hiob nimmt Gott ernst genug, um mit Gott zu streiten. Und sagt sinngemäß, wenn dein Zorn dann irgendwann vorüber ist, dann will ich wieder mit dir reden. Vorher nicht, lass mich mal in Ruhe. Das ist keine fromme Sprache, in der Hiob Gott begegnet. Das ist ziemlich rau. Das ist ehrlich und ungeschminkt und vielleicht gerade deshalb so tief. Hiob legt seine Masken ab. Und was er bittet, finde ich enorm. Hiob bittet um eine Atempause. Wie ein Tagelöhner, der am Ende des Tages endlich ruhen darf. Diese Bitte ist so menschlich, finde ich. Und sie steckt im Glauben drin. Denn manchmal brauchen wir eine Pause. Wenn Gott nur als der strenge Richter gedacht wird, der überwacht und straft und aufzählt, so wie sich das hier irgendwie aufdrängt, dann brauchen wir davon auch mal eine Pause. Dann bleibt nämlich keine Luft zum Atmen. Es ist eine Seite Gottes, die hier gezeigt wird. Die Bibel insgesamt schildert uns Gott vielschichtig. Gott ist nicht in eine Box zu kriegen. Gott ist nicht dieser eine, so wie er hier von Hiob erlebt wird, ist nicht der sündenzählende, richtende. Nicht ausnahmslos ist er das. Er ist größer als dieses Bild. Gott ist liebend, erlösend und rettend. Der Emmanuel, Gott mit uns. Der Mitleidende, nicht der Überwachende. Es ist der Gott, der selbst im Zorn die Liebe nicht vergisst. Und der nach der Atempause das Gespräch auch wieder sucht. Was ich spannend finde, ist, Hiob kennt noch gar keine Auferstehungshoffnung. Hiob lebt ja zur Zeit des Alten Testaments. Da gibt's Christus noch nicht. Da ist Ostern noch nicht gewesen. Er weiß, der Mensch wird vergehen und doch treibt die Schöpfung neu aus. Da sind Bilder, die er vor Augen sieht und was er erlebt und entdeckt, die stehen irgendwie im Kontrast zueinander. Ein Baum hat Hoffnung, wird er gefällt, schlägt er wieder aus und seine Triebe hören nicht auf. Hiob sieht schon, dass es in der Schöpfung Spuren von der Ewigkeit gibt. Es ist nicht einfach alles aus. Dinge, die über den Tod hinaus Bestand haben, erkennt er. Und das ist schon so dieser zarte Gedanke. Diese Hoffnung auf Ostern, ein erstes Ahnen. Ja, und jetzt am Ende des Kirchenjahres kommen wir mit den Texten, die uns hier im Gottesdienst begegnen, zum Gericht. Das ist bedrohlich. Im Kern aber ein wirklich gutes Wort. Ein wirklich gutes Wort. Denn richten heißt ja nicht nur verurteilen. Jetzt sind wir alle in Norddeutschland hier sozialisiert, also fast alle. In Baden-Württembergischen ist das ganz anders besetzt, das Richten. Wir haben sehr, sehr gute Freunde, die uns letztes Mal wieder besucht haben. Und das passt total gut zusammen mit dieser Vorbereitung auf diesen Predigttext. Denn die erzählten davon, den Tisch noch zu richten, bevor wir essen wollen. Ob sie helfen dürfen, den Tisch zu richten. Ich habe gedacht, was wollt ihr? Sie wollten den Tisch vorbereiten, damit wir uns gemeinsam ransetzen können. Sie haben auch ihr Bett gerichtet, bevor sie ins Bett gegangen sind. Und sie haben auch ihre Brotboxen gerichtet, bevor sie sich wieder auf den Weg gemacht haben. Und ich habe gedacht, was für eine coole Facette dieses Begriffs. Uns ziemlich fremd, also mir auf jeden Fall. Aber darin liegt etwas von dem, was ich mir vorstelle und wie ich es biblisch entdecke, was das Gericht Gottes für uns bedeutet am Ende. Alles, was das Leben begrenzt, was Schuld und Leid gebracht hat, wird im Lichte von Gottes Wahrheit wiederhergerichtet, damit es nicht länger Last trägt. Am Ende der Zeit wird Gott alles wieder ins Lot bringen, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Er richtet nicht nur über die Welt, sondern er richtet sie zurecht, damit sie bereit ist, ihm entsprechend. Und das gilt nicht nur für das Leid, das uns getroffen hat, es gilt auch für das Leid, das wir selbst verursacht haben. Denn davon sind wir doch nicht frei. Wir erleben das in unserem Leben immer wieder. Keiner von uns steht nur auf der einen Seite, ist nur Opfer. Wir sind auch Täter und Täterinnen. Dort, wo ich schuldig geworden bin, wo ich verletzt habe, jemanden übersehen habe, enttäuscht habe, da darf ich glauben, auch das wird im Gericht aufgerichtet. Gott deckt es ja auf. Und zwar nicht, um zu beschämen und uns klein zu machen, sondern um das zu heilen, was geschehen ist. Was ich nicht wieder gut machen kann, heilt Gott. Gott richtet zurecht, sodass es in der Ewigkeit keinen Schmerz mehr trägt. So gedacht, drängt sich diese eine Frage, die mir manchmal in den Sinn kommt, noch doller auf. Nämlich, wie weit reicht eigentlich Gottes Gnade? Wie weit reicht Gottes Gnade? Gilt sie auch für alle diejenigen, die Schrecklichstes getan haben? Für jene, bei deren Namen uns der Atem stockt? Ich war mit den Konfis auf Konfi-Freizeit und wir waren in St. Bostel im Lager der Kriegsgefangenen im Nationalsozialismus. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, oder? Wie weit reicht Gottes Gnade? Reicht sie auch für die Menschen, die das zu verantworten hatten? Ich finde das unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Aber ich glaube am Ende ja. Ich glaube ja. Auch für diese Menschen reicht Gottes Gnade. Aber nicht so, wie wir es vielleicht denken. Nicht so, wie wir es uns vorstellen. Gottes Gericht lässt das Böse nicht ungeschehen. Gottes Gericht bricht die Macht des Bösen. Alles, was zerstörerisch war, wird verwandelt, aufgelöst, zurechtgebracht. Nichts von dem, was das Leben vernichtet hat, hat im Himmel Bestand. Was bleibt, ist das, was Gott geschaffen hat, das, was er erlösen kann. Um es mal ganz deutlich zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Hitler im Himmel ist? Schwer, oder? Ich glaube schon. Und zwar führe ich jetzt einmal konsequent aus, was ich eben gesagt habe. Wenn ich das Gericht ernst nehme, und das will ich, und das muss ich, dann bedeutet es doch nichts anderes, als dass all das, was wir mit diesem Namen Adolf Hitler verbinden, das Vernichtende, dieser Hass, diese Ideologie, die er geprägt und in die Welt getragen hat und verbreitet hat und die so schlimme Konsequenzen hatte, all das hat im Himmel keinen Platz. Aber dieser Mensch, von Gott geschaffen, gewollt, warum sollte ihm die bedingungslose Gnade nicht gelten? Warum? Weil wir aufzählen, sein Leid, das er verursacht hat, war übergroß. Aber dieses Leid hat im Himmel keinen Platz. Und so bringt Gott im Gericht zurecht, was passiert ist. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass ein Mensch wie Hitler nicht mit dem, was er verursacht hat, mit dem, was er an kruden, vernichtenden Ideen hatte, sondern er im existenziellen Sinne seines Wesens auch da ist, zurechtgebracht. In Gottes Gegenwart. Es ist schwer zu denken. Aber das Gericht ist kein Ort der Angst, sondern ein Ort der letzten Versöhnung. Ein Ort, an dem Gott alles wieder heil macht, damit sein Shalom, das ist das hebräische Wort im Alten Testament, nach dem sich alles richtet und sehnt, der ewige Frieden, das Ganzsein, das Heilsein, damit dieser Friede der Ganzmacht auch vollkommen wird. Am Ende steht nicht Hiobs Verzweiflung, sondern Gottes Zuwendung. Am Ende steht nicht das Gericht, sondern die Versöhnung. Am Ende steht nicht der Tod, sondern das Leben. Und so dürfen wir mitten in der Schwere dieser Texte und der Kirchenjahreszeit aufatmen. Gott lässt uns nicht im Zorn. Gott wendet sich uns zu. Gott atmet mit uns. Und was er richtet, das wird heil. Auch wenn wir uns das schwer vorstellen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.